HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister
und Lothar Bauer-Ochse.
Gestern ist in Frankfurt die zweite Vollversammlung des Synodalen Weges zu Ende gegangen, der Reformdialog der katholischen Kirche, wo Laien und Bischöfe gemeinsam über Zukunftsfragen debattieren. Es ging dabei unter anderem um Macht- und Gewaltenteilung und eine neue Sicht auf die menschliche Sexualität. Wir ziehen eine Bilanz der Tagung und fragen nach, wie viel Reform ist in Frankfurt auf den Weg gebracht worden?
Der Synodale Weg war 2019 einberufen worden, als Konsequenz aus den Fällen sexuellen Missbrauchs, die die Kirche erschüttern. Eine wissenschaftliche Studie hatte 2018 im Auftrag der Bischöfe Systemschwächen offenbart und Reformen angemahnt. Eine negative, tabubelastete Sexualmoral spielte dabei eine Rolle, das starke Machtungleichgewicht zwischen Klerikern und Laien eine andere. Und die Rolle der Frauen in der Kirche. Dazu lagen den Delegierten in Frankfurt jetzt insgesamt 16 Reformtexte vor, über die in erster Lesung beraten wurde und die jeweils deutliche Mehrheiten fanden.
Eines der zentralen Themen beim Synodalen Weg ist der Umgang mit Hierarchie und Macht in der Kirche. Denn sexueller Missbrauch ist immer auch ein Missbrauch von Macht. Die Delegierten diskutierten über einen umfangreichen Grundlagentext und mehrere konkrete Reformvorschläge. Ihr Ziel ist die Begrenzung und die Kontrolle von Macht sowie mehr Entscheidungsgewalt der Laien. Lothar Bauer-Ochse hat die Diskussion verfolgt.
Die Begrenzung und demokratische Kontrolle von Macht ist vielleicht eines der wichtigsten Diskussionsthemen beim Synodalen Weg. Eine Arbeitsgruppe hatte einen 40-seitigen Grundlagentext vorgelegt sowie mehrere konkrete Reformvorschläge. Schon im Vorfeld hatte es darüber Streit gegeben. Eine Gruppe von Delegierten rund um den Regensburger Bischof Voderholzer gefällt die ganze Linie nicht. Sie hatten einen Alternativtext vorgelegt. Auch bei der Tagung in Frankfurt wiederholte Voderholzer seine Fundamentalkritik.
Der vorliegende Text ist in seiner Grundausrichtung falsch eingefädelt und hat andererseits erhebliche theologische Mängel. Deswegen werde ich mit Nein stimmen.
Bei den Reformvorschlägen geht es um mehr Partizipation. Mitglieder in den Gemeinden, die Laien in den Diözesen sollen mitbestimmen und entscheiden. Auch über die Verwendung von Geldern und vor allem auch über die Wahl eines Bischofs. Und Ämter in der Kirche sollen zeitlich begrenzt werden. Amtsinhaber sollen dem Kirchenvolk gegenüber rechenschaftspflichtig sein. Das bereitet vor allem so manchem Bischof Bauchschmerzen. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf.
Womit ich mich persönlich schwer tue, diese Wahlprozedur des Bischofsamtes halte ich insgesamt für schwierig. Ich möchte mir keinen Bischofswahlkampf vorstellen.
Deutlich wird in der Debatte vor allem die jungen Delegierten. Die Vertreter und Vertreterinnen von Laienorganisationen und die Frauen werben vehement für mehr Demokratie in der Kirche. In vielen katholischen Verbänden sind die gewünschten Änderungen wie zeitliche Befristung, geteilte Verantwortung und gegenseitige Rechenschaftspflicht längst gang und gäbe. Ulrike Göken-Huismann von der katholischen Frauengemeinschaft KfD.
Wir haben in der KfD eine begrenzte Amtszeit. Wir werden für 4 Jahre gewählt und können 2-mal wieder gewählt werden. Und wir finden diese demokratischen Strukturen sehr wichtig. Wir scheuen auch keinen Wahlkampf.
Aber auch aus den Reihen der Laien regt sich durchaus Widerstand gegen mehr Demokratie in der Kirche.
Es zeigt sich jetzt schon vielerorts in vielen Pfarreien, dass Priester oder Bischöfe, vor allem Priester, ausgeklammert, ausgebremst, ausgegrenzt werden, weil Gremien durch Mehrheiten den Weg beschließen und auch das Pfarreileben bestimmen und damit die Kirche immer mehr nach politischer wird und auch ihre Orientierung verliert, die wir in der Lehre der Kirche haben. Für mich ist das eine Art von Machtübernahme durch Laien.
Am Ende wurden die vorgelegten Arbeitspapiere und Reformvorschläge mit großer Mehrheit angenommen und zur weiteren Bearbeitung an die Arbeitsgruppe zurückgegeben. Unter den rund 215 anwesenden Delegierten scheint es aber eine feste Gruppe von rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu geben, die mit dem Reformprozess generell nicht einverstanden sind.
Mehr Demokratie wagen, eine zentrale Vision für die Delegierten auf dem synodalen Weg, dem Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland. Eine der intensivsten Debatten entstand rund um die Vorlage des Synodalforums zu Sexualität und Partnerschaft in Beziehungen. Durch zahlreiche Untersuchungen war längst klar, dass die herkömmliche Sexualmoral auch bei frommen Katholiken kaum mehr ernst genommen wird. Der synodale Weg wagt einen radikalen Neuansatz.
Die kirchlichen Vorstellungen von Liebe, Lebensform und Sexualität sind gesellschaftlich überholt. Darin herrschte unter den Synodalen weitgehend Einigkeit. Es muss sich etwas ändern, hat zum Beispiel Bischof Heiner Wilmer erkannt. In seinem Bistum Hildesheim hatte erst vor kurzem eine Studie Schlagzeilen gemacht. Es brauche einen echten Diskurs über Eros, Sexualität und Sexualmoral der katholischen Kirche, sagte er.
Weil wir einen Begriff von Sexualität vorliegen haben, der sagt, Sexualität und Erotik und Lust sind grundsätzlich schlecht und verwerflich, es sei denn, sie dienen der Zeugung von Kindern. Beides muss geprüft werden.
Wenn es um Liebe und Partnerschaften in der katholischen Kirche geht, gehen die Positionen weit auseinander. Das zeigte die Diskussion ganz gut. Bischof Stefan Oster aus Passau vertritt eine traditionelle Sichtweise.
Dass die Sexualmoral der Kirche ein Beitrag aus meiner Sicht zur Befreiung des Menschen in diesem Sinn sein kann.
So sehen es jedoch längst nicht alle Synodalen. Birgit Aschmann zum Beispiel sieht dringenden Handlungsbedarf.
Die Geschichte der Sexualmoral als Geschichte der Befreiung, ich würde da große Fragezeichen dran setzen. Denn aus meiner Kenntnis der Geschichte, ich bin ja Historikerin und mit dem 19. und 20. Jahrhundert ganz gut vertraut, würde ich sagen, ist tatsächlich die Geschichte der katholischen Sozialmoral eine Leitgeschichte.
Das zeigt wohl auch das Beispiel von Hendrik Johannemann, der deutliche Worte an die Delegierten richtete.
Ich bin nämlich schwul und mir war direkt klar, das geht nicht. Gott kann mich nicht so akzeptieren. Ich habe meine ganze Jugend über allabendlich zu Gott gebetet, bitte, bitte, Gott, mach, dass ich nicht so bin. Und da kann ich jetzt sagen, ja, die katholische Sexuallehre wirkt. Sie wirkt unterschwellig, sie wirkt toxisch.
Einige Delegierte haben es ausdrücklich gesagt. Der vorgelegte Text zur Sexualmoral ist ein Paradigmenwechsel. Für eine Anerkennung von Homosexuellen zum Beispiel. Radikal werden die Änderungen aber wohl nicht. Es wurde zum Beispiel auch darüber abgestimmt, dass der synodale Weg wohl bei der Vorstellung der Ehe bleiben wird, dass die kirchlich nur zwischen Mann und Frau möglich sein soll. Segnungen homosexueller Paare sind da aber nicht ausgeschlossen. Außerdem wird das Bild der Lebensform vielfältiger. Alleinerziehende und Singles sollen mehr in den Fokus rücken. Die Einstellungen der katholischen Kirche zu Partnerschaften und Sexualität werden sich ändern, wenn die Vorstellungen der Synodalen am Ende Bestand haben.
Ein Paradigmenwechsel. Im Blick auf die Sexualmoral wagt der synodale Weg einen radikalen Neuanfang. Anne-Kathrin Hochstrat hat die Diskussionen verfolgt.
HR Info. Himmel und Erde.
Für diese Vorlage zu Sexualität und Partnerschaft war Birgit Mock mitverantwortlich. Sie ist Geschäftsführerin beim Hildegardis-Verein und leitete zusammen mit dem Aachener Bischof Dieser das zuständige Synodalforum. Für das Thema Macht und Hierarchie in gleicher Position verantwortlich ist Claudia Lücking-Michel, die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Sie hatte zusammen mit dem Essener Bischof Overbeck die entscheidenden Reformtexte zum Thema Macht und Hierarchie eingebracht. Welche Bilanz ziehen die beiden? Darüber haben wir gestern mit Ihnen am Ende der Tagung gesprochen.
Frau Lücking-Michel, mal zur Bilanz. Wo steht der synodale Weg nach dieser Vollversammlung aus Ihrer Sicht?
Der Synodalweg hat eine weitere wichtige Etappe genommen. Diesmal wurden zum ersten Mal Beschlussvorlage und konkrete Ideen diskutiert und abgestimmt. Viele Richtungsentscheidungen sind sehr klar und deutlich geworden. Das heißt, eine total wichtige Etappe. Und ich gucke zurück und denke, das war stark, dass wir so miteinander arbeiten konnten.
Frau Mock, 3 Tage Vollversammlung des Synodalen Weges in einer riesigen Messehalle in Frankfurt. Was gehört da für Sie so zu den prägenden Erlebnissen dieser Tage?
Der Auftakt dieser Vollversammlung war ja eine gemeinsame Gottesdienstfeier. Ich hatte mich schon gefragt, wie wird das wohl in dieser Messehalle stattfinden? Und ich fand das Setting schon wirklich stark. Wir hatten ja diese Tische mit Abstand und all diesem, saßen aber auch wieder alphabetisch, bunt durchmischt. Und dann in der Mitte der freie Raum und der Beginn der ganzen Versammlung mit dem Besinnen auf das, was wirklich auch unsere gemeinsame Grundlage ist. Das war für mich ein ganz starker Start und hat für mich auch die Atmosphäre der ganzen Versammlung von Anfang an gut geprägt und ich glaube auch vieles sogar erst ermöglicht.
Es war ja ein intensives Arbeitstreffen, viel Textarbeit, zwar vorgefiltert durch die Antragskommissionen, aber dann doch eben sehr stark und sehr eng durchgeführt. Es gab ja eigentlich kein wirkliches offenes Gespräch, oder? Haben Sie es anders erlebt, vielleicht in den Pausen auf den Fluren?
In den Pausen, das ist halt der Vorteil, wenn man wirklich live vor Ort ist. Aber dann doch auch in den offenen Aussprachen vor Beginn der Einzelberatung und oft auch dann nochmal anhand einzelner Anträge. Das kann man immer schöner und besser machen und wirklich zur Sache intensiver diskutieren. Aber ich fand, da war viel mehr gemeinsames Arbeiten möglich, als ich es mir vorher vorstellen konnte.
Ja, und wir haben ja, als wir über den Text Sexualität und Partnerschaft geredet haben, eine so dichte Aussprache gehabt. Also es hat hinterher einer der Teilnehmer gesagt, das war eine Sternstunde des synodalen Weges. Das fand ich wirklich auch, dass wir in aller Offenheit die Befürwortungen, aber auch die Ablehnungen, die befürchteten Risiken, aber auch die großen Chancen zusammenlegen konnten. Das fand ich wirklich stark. Das ist für mich auch eine synodale Kirche.
Stark waren vor allen Dingen für mich die sehr persönlichen Statements, die wir gehört haben. Und von den persönlichen Statements auch die, die gesagt haben, ich habe meine Meinung geändert, ich habe gelernt.
Dieser synodale Weg ist ja ein Versuch, aus dem Skandal der sexuellen Gewalt, des sexuellen Missbrauchs Konsequenzen zu ziehen, die Kirche zu erneuern. Nun gab es vor dieser Vollversammlung aus Rom zwei Entscheidungen, dass Kardinal Wölki und der Hamburger Erzbischof und noch zwei weitere Bischöfe im Amt bleiben, obwohl ganz klar gesehen wird, sie haben Fehler gemacht im Umgang mit Missbrauch. Das lag ja so ein bisschen wie eine bleierne Decke auch auf dieser Tagung. Viele haben gesagt, warum sollen wir jetzt überhaupt noch reden, wenn von Rom so Signale kommen, es bleibt alles, wie es ist. Manche haben gesagt, wir sind müde und wütend zugleich. Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen, gerade vor dem Hintergrund dieser Entscheidung aus Rom, Frau Lücking-Michel?
Müde und wütend, mit der Faust in der Tasche, ganz viele, die wirklich mit der Frage kamen, kann und will ich überhaupt noch mal dahin fahren, meine Zeit investieren, mich engagieren und wie begegne ich Leuten, über die jetzt hier die Rede war und von denen ich weiß, was im Hintergrund passiert ist. Das kann ich gut verstehen, das ging mir zu großen Teilen auch so. Und ich war dann sehr froh, dass das Präsidium vorgeschlagen hat, Raum zu geben, darüber zu sprechen.
Was ist aus dieser Faust in der Tasche geworden? Also auf den Tisch gehauen hat hier niemand, oder?
Naja, also jetzt verbal kamen am ersten Abend schon wirklich klare Ansagen und Erwartungen. Für mich heißt es immer, wenn ich es noch nicht gewusst hätte, dann würde ich jetzt sagen, wie wichtig der synodale Weg ist und die Veränderungen, um die wir hier ringen, wie dringend notwendig die sind. Und solange ich da Hoffnung habe, dass wir was verändern können, kann ich gut dabei bleiben und weiterarbeiten.
Es gab so eine Unsicherheit in der Debatte, nämlich die Frage, wo stehen eigentlich die Bischöfe? Also wir haben relativ starke Mehrheiten für Reformvorhaben gesehen, also 4/5 in der Regel. Aber es gab eine kleine beständige Minderheit von vielleicht 30 oder so Stimmen, die immer dagegen waren. Und die Delegierten hätten gerne gewusst, sind das nun die Bischöfe, die uns eines Tages dann mal auch diese Voten aus der Hand schlagen werden? Wissen Sie, wo die Bischöfe stehen?
Das Gute ist ja, dass diese Frage jetzt nicht nur von den Laien kam, sondern auch von den Bischöfen selber. Ich fände es ehrlich gesagt auch spannend, hier das durch eine Abstimmung rauszufinden. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass wir das in Gesprächen rausfinden, dass die Bischofskonferenz selbst in ihren Vollversammlungen das zum Thema macht, was ja schon längst passiert, dass man im persönlichen Gespräch darüber redet, wo sieht man denn eine gemeinsame Perspektive und aber auch die Fragen anspricht, die vielleicht noch schwierig sind.
Frau Mock, es gab ja ganz viel Vorarbeit in den vier Arbeitsgruppen, den sogenannten Foren, die die Texte präpariert haben. Dann konnten die Delegierten schon Stellung nehmen in einem digitalen Tool und das war wiederum gefiltert, vorsortiert von Antragsgruppen. Wo bewegt man sich da eigentlich? Ist das schon so eher der Konsens, der kleinste gemeinsame Nenner, ein Minimalkonsens oder gibt es durchaus noch maximale Forderungen, die Sie gerne mit nach vorne nehmen?
Also für unser Forum Sexualität und Partnerschaft würde ich sagen, dass wir in unserem Forum sehr gerungen haben und dass es am Ende ein Text der Mitte war, den wir vorgelegt haben.
Kompromisse enthält.
Genau, weil wir haben jetzt zum Beispiel in unserem Text dafür plädiert, Sexualität per se erstmal als positive Kraft zu verstehen. Wir haben in unserem Text Grund gelegt, dass alle Menschen auch in ihrer Geschlechtlichkeit von Gott so geschaffen sind, wie sie sind und geliebt. Also wenn wir das am Ende verabschieden, ist es nicht nur Text der Mitte, sondern vielleicht sogar auch wirklich nochmal ein Paradigmenwechsel, ein Meilenstein für unsere Kirche. Und das, was in beide Richtungen aber nochmal so Forderungen nach links und nach rechts sind, ist, dass daraus eben nicht nur Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare erfolgen, sondern eben auch die Frage, ob eben die sakramentale Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet wird. Das war jetzt auch ein Änderungsantrag, der aber hier mehrheitlich nicht befürwortet wurde. Oder aber auch die andere Frage, ob wirklich auch die Segensfeier für homosexuelle Paare nicht schon längst gegen die kirchliche Lehre verstößt und deswegen auch nicht umgesetzt werden sollte. Also da so pendelt der Text im Grunde ein bisschen dazwischen.
Und das wird sich ja im weiteren Verlauf klären. Gibt es da für Sie so rote Linien, wo Sie sagen, nein, da gehen wir nicht hinter zurück?
Ja, also dieses Grundverständnis, Sexualität per se als positive Kraft zu verstehen, das ist für mich so eine wichtige Grundlegung, weil wir davon auch alles andere ableiten wollen. Und dass es eben auch so ist, dass für uns Sexualität mit Identität was zu tun hat. Und dass das für uns auch daraus folgt, dass wir keinen Menschen per se von seiner Sexualität trennen können. Und so sieht es der Katechismus der katholischen Kirche derzeit noch vor, dass Menschen, die sich gleichgeschlechtlich vorfinden, ja nicht diskriminiert werden sollen. Aber dann, wenn sie ihre Sexualität in einer Liebesbeziehung leben, dass das dann als schwere Sünde bezeichnet wird. Und das widerspricht aus meiner Sicht auch einer Frage des Menschseins, der menschlichen Würde und diesem Grundverständnis. Und das ist für mich rote Linie, hört sich jetzt nach einer Grenze an. Ich denke an der Stelle andersrum, nämlich die Frage, was ist sozusagen unsere Grundlegung? Mhm. Und wenn wir auf diesem gemeinsamen Grund auch gemeinsam stehen und von da aus starten, dann ist, glaube ich, wirklich ganz viel möglich. Und dann können wir auch Verletzungen entgegenwirken, die in den letzten Jahrzehnten, ich will mal sagen fast Jahrhunderten, ja auch immer wieder passiert sind.
Frau Lücking-Michel, Sie sind im Forum Macht und Gewaltenteilung verantwortlich dafür, dass eben konkrete Handlungsvorschläge und Prinzipientexte hier vorgelegt wurden. Das heißt, Sie haben da eine wichtige Position zusammen mit dem Essener Bischof Overbeck. Man hat ja im Zusammenhang mit dem, was Frau Mock gerade berichtet hat, nämlich den Reformfragen zur Sexualmoral, zur Sexualität, von einer Sternstunde gesprochen. Hatten Sie eine ähnliche Sternstunde, was die Frage des Umgangs mit Macht in der katholischen Kirche umgeht? Was haben Sie erreicht?
Gestern wurde unser Grundlagentext aus dem Forum verabschiedet und da sind wichtige, zentrale Weichenstellungen als Grundlage der weiteren Beratung auch so mit großer, großer Mehrheit angenommen worden. Ich bin vorsichtig mit historischen Vergleichen, aber Sternstunde oder große, wichtige Entscheidung, das würde ich auch in den Mund nehmen, weil hier deutlich geworden ist, dass alle in der Kirche, alle Getauften und Gefirmten, anders in Zukunft beteiligt werden müssen an Beratungen und an Entscheidungen. Und dass diese Fokussierung auf diejenigen, die das Weiheamt haben und damit bisher an allen entscheidenden Leitungspositionen alleine stehen, dass das in Zukunft so nicht weitergehen kann. Mhm. Und wenn wir uns jetzt an die Handlungsempfehlungen machen, von denen wir auch schon die ersten diskutiert und verabschiedet haben, merken wir, dass dieses Grundverständnis wirklich wichtige Veränderungen mit sich bringt. Das war
das
Thema.
Können Sie ein Beispiel?
Ja, wir haben gestern gleich noch mit verabschiedet, gemeinsam beraten und entscheiden. Und damit ist eigentlich klar geworden, wenn man sich daran hält, was da vorgeschlagen wird, dass diese letzte Entscheidungsposition eines Bischofs so nicht mehr stehen bleiben kann, sondern wir sehr ausgeklügelt Verfahren vorschlagen, die immer deutlich machen, dass es keine Seite alleine vorangehen kann und am Ende, wenn man wirklich nicht zueinander kommt, auch geregelt ist, mit welchem Verfahren dann doch ein Konsens herbeigeführt werden muss. Das ist rasant für das Verständnis des Bischofsamts oder des Leitungsamts, was wir bisher haben, und würde wirklich die Rolle aller Getauften und Gefirmten radikal klarer und richtiger definieren.
Dieser Gedanke der Mitbestimmung, also nicht nur Mitberatung, sondern Mitbestimmung, das sagen Sie, ist ein großer Schritt. Aber er basiert ja letztlich auf einer Selbstverpflichtung der Bischöfe, die im Grunde ein Stück ihrer Macht zurücknehmen müssen. Reicht das, ein ganzes Konzept auf so eine Selbstbeschränkung zu basieren?
Ja, Sie stellen die Frage nach dem entscheidenden Punkt der Grundlage all dessen, was wir auch im Weiteren vorschlagen und beraten. Und wir haben uns dazu entschieden zu sagen, wir bauen auf diese Selbstbindung. Also die Alternative wäre Revolution. Dann müssen wir irgendwann ganz was anderes uns ausdenken, sondern zu sagen, wir vertrauen darauf, dass die Ortsbischöfe in dieser jetzigen Kirchensituation erkennen, dass sie Macht teilen, ernst nehmen müssen und das auch wollen und sich binden. Und diese Grundlage auf Selbstbindung zu setzen, ist ein riesiges Zeichen von Vertrauen. Wir sagen nämlich, wir glauben immer noch, dass wir auf dem bisherigen Kirchenrecht, auf dem bisherigen Verständnis gemeinsam andere Lösungen finden können.
Ein wichtiges Stichwort für diesen ganzen synodalen Prozess ist ja die Rolle von Frauen in der Kirche und da vielleicht das wichtigste Reizwort, der Zugang von Frauen auch zu den Weiheämtern in der Kirche. Sind die Frauen durch diese Tagung dem ein Stück näher gekommen?
Ja.
Ja, Frau Lücken-Michel?
Also unbedingt, ja. Denn der eigentliche Beschlusstext dazu wurde diesmal noch nicht verabschiedet. Aber sowohl im Frauenforum wie auch in den Texten zu unserem Forum, im Grunde auch ein bisschen beim Priesterforum, wurde deutlich, das ist ein Anliegen, eine Position, die in den verschiedenen Foren diskutiert wird und wo wir wirklich auch bei uns im Forum nicht hinter zurückkommen werden. Und dieses Anliegen geht gestärkt aus diesen Tagen hier in Frankfurt, weil wir wissen, in die Richtung machen wir weiter.
Frau Mock.
Ja, und das Spannende ist, dass wir da ganz viele Parallelen zu den unterschiedlichen Themen sehen. Bei der Frauenthematik geht es ja auch eigentlich um die Frage nach der christlichen Botschaft. Was heißt Gleichwürdigkeit? Was heißt Geschöpflichkeit? Was heißt Ebenbildlichkeit? Und wenn wir davon ausgehen, dass es diese Ebenbildlichkeit gibt, dann müssen wir das durch alle Ausprägungen durchbuchstabieren. Und dann muss das auch für die Frage von den Zugängen von Frauen gelten. Und das ist, glaube ich, immer wieder die Frage, was sind die Konsequenzen, die wir aus der christlichen Botschaft herausziehen? Und jetzt müssen wir am Ende auch irgendwann Farbe bekennen.
Farbe bekennen ist ein wichtiges Stichwort. Ich hatte so das Gefühl, wenn ich die Diskussion beobachtet habe, dass die Vertreter, Vertreterinnen gerade der Jugendlichen, aber auch der Laienverbände und auch der Frauen manchmal noch ein bisschen mehr wollen als die Bischöfe. Also bei dem Stichwort dürfen die Laien mitbestimmen bei der Wahl eines Bischofs, hat ein Bischof gleich gesagt, also wenn wir dann in Wahlkampf kommen und ich alle 4 Jahre wieder Wahlkampf machen muss, das finde ich nicht so gut. Und da kam gleich eine Frauenvertreterin, die sagte, wir haben das, bei uns sind die Ämter begrenzt und wir haben auch keine Angst vor Wahlkampf. Wie groß ist die Gefahr, dass irgendwann dann doch Resignation oder Enttäuschung eintritt, wenn die Bischöfe nicht so weit mitgehen, trotz des Vertrauens?
Also ich glaube, dass es ja gut ist, wenn wir Wege eröffnen, die erste Schritte ermöglichen und dann darauf vertrauen, dass sich durch Erfahrungen auch Gewohnheiten ändern und die Sicht sich nochmal erweitert. Wir erleben das ja jetzt auch in der Doppelspitze. Wir haben eine Doppelspitze in den Foren. Wir sitzen da Seite an Seite, Laien und Bischöfe. Und was sich durch diese Erfahrung verändert, an positiven Erlebnissen auch, wie so eine gemeinsame Leitung funktionieren kann, so kann ich mir das ehrlich gesagt auch bei diesen Amtsfragen nochmal vorstellen. Also ich konnte sofort dem Bischof Kohlgraf folgen, der sagte ja, wie werden das jetzt mit meinem Wahlkampf? Wäre ich nie Bischof geworden? In den Verbänden ist das für die Leute auch erstmal komisch, dass man sich eine Wahl stellen muss. Womöglich verliert man die Wahl ja auch. Dann ist man womöglich auch nach 4 Jahren nicht mehr im Amt. Aber das mal zu erleben, auch was das an Zutrauen ist, wenn man gewählt wird, das hat ja nicht nur diese Risiken, das hat ja auch ganz viel Positives. Das, was ich kann, das ist hier gewollt. Das, was ich mitbringe, das bringt auch den Verband oder was auch immer es für ein Gremium ist weiter. Und ich würde uns Mut zusprechen wollen, auch einige Dinge auszuprobieren. Und vielleicht sind das am Ende auch noch Möglichkeiten, ich will mal sagen Zwischenlösungen. Dass man bei ein paar Punkten noch sagen kann, wir machen den Weg frei, dass es möglich ist und geben uns selber aber auch dann immer wieder die Chance, das zu überprüfen. Und was Gutes behalten wir und was sich nicht bewährt hat, das steuern wir nach.
Und wir müssen die Wege frei machen aus 2 Gründen heraus, um deutlich zu machen. Wir hatten schon die Entscheidung jetzt zu Köln und Hamburg. Die Diözesanbischöfe zum Beispiel sind natürlich dem Papst gegenüber in Pflicht und loyal, aber sie sind auch ihren Gläubigen in ihrem Bistum gegenüber verpflichtet. Und dass die weder gehört werden, noch ihre Belange sozusagen berücksichtigt werden, und dass ein Hirtenverständnis rauskommt, dass der Hirte alles alleine entscheidet und die Gläubigen ja am besten wie blökende Schafe hinterherlaufen, das ist von gestern. Und insofern brauchen wir klare Signale eines anderen Verständnisses. Der Verweis in der Debatte auf Erfahrungen in den Verbänden ist gut. Noch wichtiger, glaube ich, und richtungsentscheidend ist der Verweis auf Erfahrung in den Orden. Denn das wird ja sehr schnell abgewischt mit dem Hinweis, naja, das sind alles Ämter und Aufgaben, die kann man vielleicht wählen, aber hier geht es ja um ein geistliches Amt. Richtig. Aber auch und gerade bei geistlichen Ämtern ist die Frage, wer bestimmt denn mit, wenn es darum geht, wer dieses entscheidende Amt geistlich ausfüllen soll. Und da lohnt es sich wirklich, auf die Ordenstradition zu gucken. Und da bricht keinem Abt per se ein Zacken aus seiner Krone, wenn er weiß, er wird auf Zeit gewählt. Und bitteschön, das müssen wir auch weiter durchdeklinieren.
Das waren im Gespräch Claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, und Birgit Mock, die Geschäftsführerin des Hildegardis-Vereins. 3 Tage synodaler Weg in Frankfurt. Wie viel Reform ist auf den Weg gebracht worden? Ein Kommentar von Klaus Hofmeister.
Wir erleben gerade eine Sternstunde der katholischen Kirche. So formulierte das einer der Delegierten beim synodalen Weg, und er meinte das in vollem Ernst. Die Tagung hatte gerade beschlossen, Sexualität in Zukunft positiver zu sehen, ihren Sinn nicht nur in der Fortpflanzung zu sehen und homosexuelle Beziehungen zu akzeptieren. Man muss, um mal das kosmische Bild aufzugreifen, schon sehr stark hinter dem Mond leben, um in solchen Selbstverständlichkeiten noch Sterne funkeln zu sehen. Aber so ist das mit der katholischen Kirche. Wer Reformen will, muss sich abarbeiten an einem Weltbild, das nicht nur aus dem letzten Jahrhundert, sondern in Sachen Sexualität sogar aus dem letzten Jahrtausend stammt. Es wird normalen Zeitgenossen nicht leicht fallen, die Reformpläne des synodalen Weges als nennenswerte Fortschritte zu betrachten. Dass Frauen auf allen Ebenen gleichberechtigt sein müssen, dass Macht kontrolliert und geteilt wird, auch begrenzt sein muss und nur auf Zeit vergeben wird. Von außen betrachtet hinkt die Kirche um Jahrzehnte der deutschen Gesellschaft und ihren demokratischen Standards hinterher. Aber wenn man gerecht ist, muss man in den Entscheidungen am Ende doch einen Quantensprung sehen und das Engagement der Delegierten sehr würdigen. Denn die Reforminitiativen erfolgen mit großer Mehrheit und gegen den erklärten Widerstand der katholischen Weltkirchenzentrale in Rom, die kontinuierlich versucht hat, den synodalen Prozess zu torpedieren. Für Rom sind Machtteilung, Gleichberechtigung von Frauen, selbstbestimmte Sexualität undenkbar, trotz Papst Franziskus. Man muss vor diesem Hintergrund auch den Mut zahlreicher Bischöfe würdigen, sich ausdrücklich für Reformen, sogar für die Weihe von Frauen zu Priesterinnen, stark zu machen. Beispielhaft ist da der furchtlose Bischof von Limburg, Georg Betzing, als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Im Moment ist der Zugang zu der Liebesbotschaft, für die das Christentum steht, für viele Zeitgenossen fast unüberwindbar verstellt. Hier Brücken zu bauen, Vertrauen zu schaffen, das ist kein Sonderweg der deutschen Kirche, sondern auch ein Dienst für die Kirchen in vielen anderen Ländern der Weltkirche. Der synodale Weg legt, in zugegeben teilweise hochtheologischen Texten, wichtige Fundamente für eine zeitgemäße Neudefinition des Katholischen, die über die Grenzen Deutschlands wirken werden. Die Reformen sind noch nicht in trockenen Tüchern. Am Ende muss auch eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe zu den Voten stehen und sie vor allem dann umsetzen. Die meisten der Bischöfe wissen, dass es sich für diese Kirche um eine Überlebensfrage handelt.
Das war die Meinung von Klaus Hofmeister. Und soweit unser Rückblick auf die 2. Vollversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt.